Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Also, es geht darum, dass wir, wie der Miki gerade gelesen haben, wir sind ja nicht in der Finsternis, wir haben ja vom Licht her Hoffnung und wir hoffen auf etwas und worauf wir ganz genau hoffen, das wollen wir heute miteinander aus der Heiligen Schrift studieren. Dazu schalte ich jetzt um auf den Präsentationsmodus und dann gehen wir gleich herüber in unsere Botschaft. Die Botschaft von heute lautet, was erwarten wir? Was erwarten wir? Was ist deine Hoffnung? Hoffnung ist ja zukünftig. Hoffnung gibt uns ja Perspektive. Weil der Glaube braucht etwas, was er hoffen kann, was er sich vorstellen kann. Der Glaube braucht etwas, was er in Existenz glauben kann, sozusagen. Und wir sollten von dieser lebendigen Hoffnung, die diese Botschaft uns heute vermittelt, von dieser Botschaft her, von dieser Hoffnung her, sollten wir Kraft empfangen für unser Leben. Wir sollten nicht niedergeschlagen sein, Gott wird eines Tages alle Tränen abwischen, sagt uns die Heilige Schrift. Und wir sollen uns freuen über das, was uns erwartet. Und ich bete darum, Vater im Himmel, dass es mir gelingt, diese Hoffnung so zu vermitteln, dass Freude in unseren Herzen ist, dass wir eine lebendige Hoffnung haben und dass der Glaube diese lebendige Hoffnung in unserem Leben in Existenz bringt, dass das unser Fundament ist fürs Leben, egal welche Dinge passieren, Vater, sondern dass wir diese lebendige Hoffnung im Herzen bewahren und dass die uns durchträgt durch alle Situationen, weil wir auf das schauen, Herr, was du für uns vorbereitet hast. Möge das in alle unsere Herzen fallen und dass diese Hoffnung uns und der Glaube daran uns die Kraft gibt für unser Leben im Alltag. Amen, himmlischer Vater. Amen. Was erwarten wir? Eine kurze Einleitung. Was sagt Gott zur Zukunft? Diejenigen, die das Wort der Woche schon aufmerksam gelesen haben, die werden merken, es geht um das gleiche Thema, weil das so wichtig ist und so elementar ist für uns. Wir dürfen nichts hinzufügen, nichts weglassen. Worauf warten wir also ganz konkret, ist der nächste Punkt. Und dann sein Kommen hat eine dreifache Bedeutung. Das Kommen unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit, in Majestät, hat eine dreifache Bedeutung. Wir müssen wissen, das erste Kommen unseres Herrn war in Demut, war als Lamm Gottes, war als Opferlamm Gottes und er ist für uns stellvertretend ans Kreuz gegangen, sodass wir leben können mit ihm. Und Hoffnung und Ermutigung zum Schluss. Kurze Einleitung, was erwarten wir? Ja, das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Was erwarten wir? Was erwartest du? Was erwarte ich? Was erwarten wir als Kinder Gottes? Kennen wir den Plan Gottes über unsere Zukunft? Kennen wir den Plan Gottes über unsere Zukunft und die Zukunft der Welt? Kennen wir den Plan Gottes? Wir müssen ihn kennenlernen, wenn wir ihn nicht kennen. Oder brauchen wir Propheten, Geschwister, brauchen wir Propheten, die uns sagen, was auf uns wartet? Wir wissen, wer hier regelmäßig zum Gottesdienst kommt, weiß, dass der Prophet im Neuen Testament eine ganz andere Aufgabe hat als der Prophet im Alten Testament. Im Alten Testament haben wir das Wort Gottes nicht gehabt. Da haben die Propheten uns den Willen Gottes mitgeteilt. Wir brauchen das nicht. Warum? Weil wir das vollkommene Wort Gottes haben. Wir brauchen heute keine Propheten, um zu wissen, was auf uns zukommt. Wir haben den vollkommenen Plan Gottes, das gesamte Wort Gottes, der gesamte Wille Gottes ist uns offenbart vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Wir brauchen heute keine Prophetien mehr darüber, was auf uns zukommt. Wir wissen schon alles, was Gott für wissenswert für uns hält, was er uns mitgeteilt hat. Also ein Prophet heute verkündigt uns nicht die zukünftigen Dinge, sondern er ist jemand, der uns das Wort Gottes, den Plan Gottes aus dem vorhandenen Wort Gottes lebendig macht, der uns das Wort Gottes vorstellt, der uns ermutigt, ermahnt und tröstet. Das ist die prophetische Aufgabe heute, nicht mehr die Zukunft vorauszusagen. das ist abgeschlossen, weil wir den gesamten Ratschluss Gottes in der Heiligen Schrift heute haben. Das ist wichtig, Geschwister, dass wir das verstehen. Weil, wie gesagt, immer wieder kommen dann prophetische Botschaften auf uns zu und da hat ein Prophet da gesprochen und da hat jemand diese Vision bekommen und Jesus ist jenem erschienen und diesem. Und das ist alles Käse, das ist alles Käse, sagt uns die Heilige Schrift so nicht. Jesus sagt vielmehr, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Wir sehen heute Jesus nicht, bis er wiederkommt in Herrlichkeit. Also das erste Kommen von unserem Herrn Jesus, wir erwarten drei Kommen von unserem Herrn Jesus. Das erste war in Schwachheit als Lamm Gottes, der für uns geopfert werden sollte, damit Frieden wie Gott ist zwischen Menschen und Gott. Das erste Kommen. Das zweite Kommen ist, wenn er in der Luft, unsichtbar für diese Welt, in der Luft mit den Wolken, wir werden nachher gleich noch mehr hören, kommt, um uns zu sich holen und in die Luft werden wir dem Herrn entgegen entrückt werden oder auferweckt und entrückt werden und dann wird er uns in den Himmel führen, in die vorbereiteten Wohnungen, die er jetzt vorbereitet für uns und dann werden wir mit ihm Hochzeit haben. Wir sind ja seine Braut und du bist ein Glied am Leib Christi, du bist Teil der Braut Christi. Und dafür hat Jesus sein Leben gegeben, um seine Braut heimzuholen in das Haus seines Vaters. Und das, Geschwister, ist das Thema. Das ist, was wir erwarten. Dass Jesus uns abholt und uns zu sich holt, weil er sagt, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sein, meine Herrlichkeit sehen. Das möchte der Herr Jesus. Er sehnt sich nach uns als seiner Braut. Wir sind seine Braut. Was meinst du? Und weißt du, worauf wir unmittelbar warten? Das ist so wichtig, Geschwister, dass wir diese Wahrheit aus dem Wort Gottes kennen, dass wir wissen, was ist das nächste Ereignis, was wir als Gemeinde Christi erwarten sollten. Welche Gedanken kommen dir in den Sinn, wenn du an die Zukunft denkst? Bist du mit irdischen Dingen beschäftigt? Geht es um all die Dinge, um die deine Nachbarn und all die Menschen, die Gott nicht kennen, sich auch sorgen? Bist du damit besorgt? Oder hast du eine lebendige Hoffnung auf den Himmel? Welche Gedanken hast du, wenn du an die Zukunft denkst? Kämpfst du selber, um alles so einzurichten, wie du es gerne hättest? Oder lässt du los und vertraust Gott, dass er es so einrichten wird, wie er es möchte? Weil er hat den besten Plan für dich. Er hat den besten Plan für dich. Was sagt Gott zur Zukunft? Dazu lesen wir in der Heiligen Schrift Folgendes, in Offenbarung 22,6. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Er hat uns gezeigt, was bald geschehen muss. Er hat uns alles gezeigt. Hier sagt uns doch die Heilige Schrift ganz deutlich, dass wir wissen können, was zukünftig sein wird und geschehen muss. Die Überschrift zu diesen Versen lautet in meiner Bibel die letzte Botschaft. Und wir wissen, der letzte Vorhang, die letzte Szene ist immer der Höhepunkt eines Dramas oder von irgendetwas. Und die letzte Botschaft, die ist ganz, ganz elementar wichtig. Und wir müssen diese letzte Botschaft kennen von Gott. Warum nur glaubt ein großer Teil der sogenannten Christen, die immer wieder im Schauen leben wollen? Verstehen wir, Geschwister? Wir leben im Glauben. Wenn wir schauen wollen, wenn wir Visionen haben wollen, wenn wir Stimmen hören wollen, dann glauben wir nicht, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Weil dann wollen wir außerhalb des Wortes zusätzliche Dinge. Wir brauchen keine zusätzlichen Dinge. Wir haben alles, was Gott uns sagen wollte. Der gesamte Wille Gottes ist uns offenbart. Warum nur glaubt ein großer Teil der sogenannten Christen, dass wir immer neue Visionen, prophetische Botschaften und Offenbarungen haben müssten, um zu wissen, was uns die Zukunft bringt? Das brauchen wir nicht, Geschwister. Wir brauchen nichts Neues. Wir lesen doch hier eindeutig, dass Gott seinen Engel gesandt hat, uns zu zeigen, was bald geschehen muss, weil es Gott so vorherbestimmt hat. Und ich möchte dir eines sagen, egal was dir widerfährt, Es ist im Plan Gottes. Es ist im vollkommenen Plan Gottes. Und glaube doch daran, dass Gott nichts zulässt, was dir schaden könnte. Weil, wenn du Gott liebst, wird dir alles zum Besten dienen. Alles, alles. Und du kannst dankbar sein für jede Situation, für jede. Vertraue doch Gott, dass er nichts zulässt, dass der Teufel nichts anstellen kann in deinem Leben, was Gott nicht zulassen würde, damit es dir zum Besten dient. Verstehen wir, Geschwister? Das ist so eine Loslösung von Sorgen und Alltag und Verzweiflung. Lass doch los, vertrau doch Gott, lobe und preise ihn. Und ich habe Situationen erlebt in meinem Leben, ich kann es euch nur sagen, wo ich nicht einmal mehr beten konnte. So kaputt war ich seelisch, so fertig war ich seelisch. Ich konnte nicht mehr beten. Und dann habe ich Lobpreis begonnen. Und noch im Auto, ich war unterwegs, ich habe einen Anruf bekommen, möchte jetzt nicht ausführen, reicht auch die Zeit nicht. Aber ich war so niedergeschlagen, ich war seelisch so deprimiert, dass ich nicht mehr mal beten konnte. Gott, hilf mir jetzt. Konnte nicht mehr. Aber dann habe ich Lobpreis gemacht. Und nach 10 Minuten Lobpreis ist das Herz leicht geworden. Und dann bin ich froh geworden. Und dann habe ich gewusst, Gott kümmert sich darum. Ich muss mich nicht selber darum kümmern. Rächt euch nicht selbst, mein ist die Rache. Rächt dich doch nicht selber. Versuch doch nicht immer das, dein Leben so zu erzwingen, was du möchtest. Vertrau doch Gott. Er hat doch den besten Plan. Vertrau ihm doch. Vor allen Dingen auch deshalb, weil uns Gott eindringlich davor warnt, irgendetwas zu dem Gesagten hinzuzufügen oder auch etwas wegzunehmen. Schau mal, wenn doch Gott sagt, dass der vollkommene Wille für uns offenbart ist in seinem Wort. In diesen 66 Büchern der Heiligen Schrift ist uns der gesamte Wille Gottes offenbart. Nichts hinzufügen und nichts weglassen. Ich möchte uns das nochmal vorlesen. Wir kennen diese Schriftstelle, Geschwister, aber ich möchte es nochmal lesen mit uns. Offenbarung 22, Vers 18. Ich bezeuge jedem, und Jesus spricht hier, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, zu dem vollkommenen, uns geoffenbarten Willen Gottes, wenn jemand Dinge hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und lies mal die Offenbarung, welche Plagen dort beschrieben sind. Gott bewahre, dass uns diese Plagen widerfahren. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, wenn wir das Wort verkürzen, verwässern, verfälschen, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Geschwister, das sind ernste Warnungen von unserem Herrn. Wir dürfen nicht glauben, dass Gott irgendwie lax wäre, irgendwie nichts krumm nimmt. Ja, wenn wir solche Worte lesen, müssen wir doch wissen, wie es Gott meint, wie er denkt und wie konsequent Gott ist, wenn wir ungehorsam sind. Wenn du die Botschaft vom letzten Sonntag nicht gehört hast, hör sie dir an. Gehorsam ist besser als Opfer. Und wenn wir gehorsam sind, ist Gott gnädig und barmherzig. Wenn wir trotzig sind, wenn wir rebellisch sind, ist er konsequent, ist er gerecht. Jedes Wort der Heiligen Schrift ist inspiriert oder von Gott gehaucht. Im Griechischen steht im Urtext Theopneustos. Das heißt, jedes Wort der Heiligen Schrift ist von Gott inspiriert, nicht diktiert, so wie der Chef der Sekretärin, inspiriert. Durch seinen Geist hat er die Schreiber inspiriert, dass sie das genauso schreiben, wie Gott wollte. Ohne die Intelligenz, die Individualität, den literarischen Stil oder die persönlichen Gefühle der menschlichen Verfasser zu beeinträchtigen, leitete Gott in übernatürlicher Weise das Niederschreiben der Heiligen Schriften, sodass sie in vollkommener Genauigkeit seine allumfassende, bitte, seine allumfassende und unfehlbare Offenbarung an den Menschen wiedergeben. Aber nein, da stehen Propheten auf und sagt, so spricht der Herr. Und das und das. Und der Dritte Weltkrieg wird dann und dann beginnen. Und 1968 hat in Norwegen eine über 90-jährige Frau folgende offene Vision gehabt. Und da sagt der Herr Folgendes. Nein! Allumfassend allumfassend. Wir brauchen nichts mehr, Geschwister. Wir brauchen nichts mehr. Glaube es nicht, wenn irgendjemand solche Storys dir erzählt. Vollkommene Genauigkeit, allumfassend und unfehlbar. Alles wird geschehen, was Gott uns mitgeteilt hat. Alles wird geschehen. Wir können es wissen aus dem, was er für die Vergangenheit prophezeit hat. Hat sich alles erfüllt. Auf den Tag genau. Tausende von Jahren sagt Gott durch den Propheten Jesaja voraus, wann Jesus Christus am Kreuz sterben wird. Tausende von Jahren. Und genau zu dem Zeitpunkt ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Verstehen wir, Geschwister, es ist vollkommen genau das Wort Gottes. Wir dürfen vollkommen darauf vertrauen, dass das die Wahrheit ist, auf dem wir unser Leben aufbauen können, unsere Hoffnung. Wenn Gott selbst die Schriften geschrieben hätte, so wäre das geschriebene Wort nicht genauer und nicht von mehr Autorität getragen, als es jetzt der Fall ist. Da gibt es diese hässliche Bibelkritik, die sagt dann, weil sie es nicht verstehen, das Wort Gottes, die Bibel widerspricht sich. Schau, da steht da, was hier vollkommen anders steht. Die Bibel widerspricht sich in keinem Komma, in keinem. Wenn du meinst, die Bibel widerspricht sich, musst du nochmal lesen, dann hast du es nicht verstanden. Dann hast du vielleicht die Heilszeiten nicht unterschieden. Kommen wir gleich noch drauf. Also, wenn Gott selbst die Schriften geschrieben hätte, so wäre das geschriebene Wort nicht genauer und nicht von mehr Autorität getragen, als es jetzt der Fall ist. In der Gewissheit und Klarheit der göttlichen Inspiration offenbarten die Schreiber der Schrift mit Autorität die unbekannte Vergangenheit. Sie haben uns Zeugnis gegeben von der Vergangenheit, dass Gott das Universum geschaffen hat, dass es wüst und leer wurde, dass Gott es neu wiederhergestellt hat und in dieses wiederhergestellte Universum Gott dann den Menschen hineingesetzt hat, den er zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Also hier hat uns Gott die Vergangenheit offenbart. Er hat durch diese Schreiber die geschichtlichen Teile durch göttliche Leitung schreiben lassen. Sie offenbarten das Gesetz, sie schrieben die erbauliche Literatur der Bibel. Sie verkündigten die prophetische Botschaft über ihre Zeit und prophezeiten die Zukunft. Sie prophezeiten die Zukunft. Wir wissen, wir haben prophetische Bücher in der Heiligen Schrift, insbesondere die Offenbarung im Neuen Testament, dass wir wissen können, in welcher Zeit leben wir, was kommt auf uns zu, was ist unsere Hoffnung. Wir können es wissen, Geschwister. Weil die Schriften inspiriert sind, sind sie von unbedingter Autorität und in den ursprünglichen Worten ohne Irrtum. Warum schreibe ich das hier? Weil wir wissen, es gibt wirklich arg verwässerte Übersetzungen. Die neue Luther-Übersetzung, ich warne davor, da haben also Liberaltheologen hier die Wahrheit, die ursprünglichen Worte dermaßen verdreht, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Das ist wirklich Gotteslästerung, diese neue Lutherbibel-Übersetzung. Halte dich an die Elberfelder, halte dich an die bisherige Lutherbibel. Da sind die ursprünglichen Worte ohne Irrtum wiedergegeben. Wir müssen davor warnen, ja, dass hier liberale Übersetzungen gibt, die uns den ursprünglichen Sinn verwässern. Wir wissen dann die Wahrheit nicht mehr. Pass auf, was du liest. Sie stellen also die unfehlbare Offenbarung Gottes an die Menschen dar. Die Heiligen Schriften stellen die unfehlbare Offenbarung Gottes an uns Menschen dar. Wir haben alles, was Gott uns sagen möchte. Es gibt Dinge, die uns Gott jetzt nicht sagen möchte. Die sollen wir auch nicht erforschen. Weil die dann Gott uns nicht offenbart, sondern ein anderer Jesus, ein anderer Geist, durch ein anderes Evangelium. Halten wir doch uns an das, was wir haben. Das ist die Wahrheit. Worauf warten wir also ganz konkret? Bei all diesen Vorworten wollen wir uns jetzt darauf konzentrieren, was erwarten wir jetzt ganz konkret? Was kommt konkret auf uns zu? Nun wollen wir uns anschauen, was bald geschehen muss, so wie es uns der Herr Jesus Christus durch sein Wort gesagt hat. Überleg mal, was würdest du sagen, wenn jemand sagt, du bist doch Christ, du bist doch ein Kind Gottes. Du kennst doch ganz bestimmt das Wort Gottes an uns, den Willen Gottes. Was ist denn das nächste Ereignis, das wir Christen erwarten sollen? Was sagst du dem? Offenbarung 22,7. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Du unglücklicher Mensch, wenn du die Worte dieses Buches nicht bewahrst, du Unglücklicher. Aber glückselig, wenn du die Worte dieses Buches bewahrst. Glückselig. Im Glück wirst du selig sein. Du wirst Frieden haben in deiner Seele. Hier sagt uns der Herr nochmals ausdrücklich, dass wir die Worte der Weissagung bewahren sollen. Er sagt uns aber auch, dass er bald kommt. Was bedeutet das für uns, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Was ist das Ereignis seines nächsten Kommens? Wird das Ereignis Gericht sein? Oder was wird das Ereignis sein? Was meint der Herr? Sein Kommen hat eine dreifache Bedeutung. Das nächste Ereignis seines Kommens. Wir erwarten ja, haben wir vorhin gesagt, drei Ereignisse seines Kommens. Das erste, dass er als Opferlamm für uns stellvertretend stirbt. Das zweite und das dritte, das müssen wir uns jetzt noch anschauen. Sein Kommen hat eine dreifache Bedeutung. Welche Bedeutung hat sein Kommen für uns, für die Gemeinde, für den Leib Christi, für die Braut Christi? Für Israel? Was ist mit Israel? Das Bundesvolk im Alten Testament? Und was ist mit den Nationen? Mit den Griechen, den Spaniern, den Italienern? Was ist mit denen? Das Kommen des Herrn müssen wir analysieren für die Gemeinde, die Bedeutung für die Gemeinde. Wir müssen die Bedeutung des Kommens des Herrn für Israel anschauen und für die Nationen. Für die Gemeinde steht das Herabkommen des Herrn in der Luft bevor. Um die Gläubigen, die gestorben sind in Christus, das ist wichtig, die im Glauben an Jesus Christus Gestorbenen, nur die anderen nicht, die ruhen für die 1000 Jahre friedensreich auf der Erde. Die werden nicht auferweckt. Aber für diejenigen, die im Herrn entschlafen sind, deren Geister ja bereits im Himmel sind, verstehen wir, aber ohne Körper. Ohne Körper. Sie haben ja keinen Körper. Aber sie sind schon, weil das Paradies jetzt im Himmel ist. Nach der Auferstehung hat Jesus Christus das Paradies mit in den Himmel genommen. Das ja unten im Hades war, im Totenreich, hat er mit in den Himmel genommen. Und dort sind jetzt die vollendeten Geister, die Geister der vollendeten Gläubigen. Und jetzt, wenn Jesus wiederkommt, werden diese Geister, die jetzt im Himmel sind, einen Leib, einen Auferstehungsleib bekommen. So wie Jesus Christus nach der Auferstehung. In Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Dann erst ist dieses Fahrgestell hier hat dann ausgedient. Mit all den Unzulänglichkeiten, mit all den Krankheiten. Der Herr hat uns nie versprochen, dass wir eines Tages gesund in den Sarg sinken. Nie. Da kommen Leute daher und legen das Wort Gottes so aus und sagen, durch seine Wunden sind wir heil geworden. Ja! Geistlich und seelisch. Körperlich erst, wenn der Herr wiederkommt. Dann wirst du einen vollkommenen Leib haben. Vorher nicht. Vorher nicht. Das wäre doch, wenn jetzt du eine Krankheit hast und der Herr dich heilt, möglicherweise durch, indem ich dir die Hand auflege. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Zipperlein kommt, oder? Deine Knochen verschleißen? Oder erwartest du, dass Gott jeden Tag deine Zellen erneuern, die doch jeden Tag mehr sterben? Erwartest du das wirklich? Wo findest du das in der Schrift? Nirgendwo finde ich das. Wir werden dann auferweckt und werden einen verherrlichten Leib haben, wenn der Herr wiederkommt. Das ist die beständige Erwartung und Hoffnung der Gemeinde, dass er uns abholt. Dass er diejenigen, die im Glauben an Jesus Christus verstorben sind, dass er die auferweckt. Und dass diejenigen, die zu dem Zeitpunkt noch leben, die wahren Gläubigen, die noch leben, zugleich mit ihnen entrückt und mit in den Himmel nimmt. Das ist unsere Erwartung, das ist unsere Hoffnung, Geschwister. Und darauf schauen wir. 1. Korinther 15, 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das war den Menschen bis zu der Offenbarung, bis Jesus Christus den Paulus in den Himmel geholt hat und ihm diese Offenbarung gegeben hat, das Geheimnis der Gemeinde offenbart hat. Das kannte keiner vorher. Gott hat im Alten Bund das Geheimnis nicht offenbart. Das hat er erst dem Paulus offenbart und dazu hat Jesus ihn persönlich in den Himmel geholt. Das lesen wir im Korintherbrief. Siehe, sagt der Apostel hier durch den Geist Gottes, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Das heißt, diejenigen, die unter der Erde ruhen, die gestorben sind im Glauben an Jesus Christus, wenn das geschieht, dass der Herr wiederkommt, werden die auferweckt und ihr Geist, den er mitbringt, wird mit diesem neuen Auferstehungsleib vereint. Sie werden auf ewig einen verherrlichten Leib haben und wir, die wir leben, werden in einem Augenblick, in einem Nu verwandelt und haben dann diesen neuen Auferstehungsleib und werden in Herrlichkeit mit Christus in den Himmel gehen. In einem Nu, Vers 52, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt, werden unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche, dieser vergängliche Körper, der jeden Tag mehr stirbt, dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Für Israel, das war die Bedeutung für die Gemeinde. In Kurzform, in komprimierter Form, da könnte man natürlich eine riesen Bibelschule draus machen. Aber in Kurzform für eine Sonntagsbotschaft, okay? Für Israel, wir schauen in komprimierter Form an, was hat dieses Kommen des Herrn für Israel für eine Bedeutung? Für Israel hat dieses Kommen, von dem wir jetzt reden, überhaupt keine Bedeutung, überhaupt keine, auch für die Nationen nicht, sondern nur für die wahren Gläubigen, sei es, dass sie schon entschlafen sind oder noch leben. Nur für die hat es eine Bedeutung. Nur diejenigen wird der Herr mitnehmen in den Himmel. Jetzt schauen wir für Israel. Für Israel bedeutet das Wiederkommen des Herrn auf die Erde, dass noch Prophezeiungen erfüllt werden. Nämlich Israels nationale Sammlung, seine Bekehrung und seine Wiederherstellung in Frieden und Macht unter dem Bund mit David. Geschwister, auch wenn ein Teil von Israel heute seit 48 in Israel lebt, zurückgekehrt ist, das hat mit dem, was Gott hier anspricht, überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nichts. Gibt es ja auch wieder Spezialisten, die jetzt das schon vorwegnehmen wollen und Israel jetzt sammeln wollen und so weiter. Aber das wird der Herr machen. Der Herr persönlich macht es. Das überlässt er niemandem. Zacharia 14,3 im Alten Testament. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat, am Tag der Schlacht. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Wir wissen, wann das ist aus der Heiligen Schrift. Wir können das jetzt nicht alles studieren in dem Zusammenhang. Aber wir wissen es, dass das verheißene Königreich Gottes für Israel, das verheißen ist, das ja jetzt nicht existent ist, weil Israel ist beiseite getan, bis die Vollzahl der Nationen eingeht zum Heil. Bis dorthin ist Israel beiseite getan. Aber dann kommt die Zeit, wenn Jesus in Herrlichkeit wiederkommt, dass er Israel aus allen Nationen sammelt, dass sie sich bekehren werden zum Herrn. Und dann wird Jesus Christus aus Jerusalem heraus für 1000 Jahre über dieses Universum regieren. Dann wird er König sein. Dann der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einzig sein und sein Name einzig. Es gibt keine zweite Herrscherautorität, außer Jesus Christus, die Majestät. Und wir mit ihm, und wir mit ihm. Wenn wir das studieren, sehen wir, dass wir mit ihm regieren für 1000 Jahre. Und jetzt für die Nationen. Für Griechenland, Spanien, Italien. Für die Nationen bedeutet das Wiederkommen Christi die Zerstörung des gegenwärtigen politischen Weltsystems. Wir wissen, dass diese Welt zusteuert auf eine Welteinheitsregierung, weil das aus Sicht der Menschen die einzige Chance ist, um zu Frieden zu kommen. Sie streben eine Einheitsregierung an. Die Menschen kommen immer mehr zu der Überzeugung, Frieden in dieser Welt gibt es nur, wenn wir eine einheitliche Regierung haben. Aber Frieden gibt es in dieser Welt nur, wenn der Friedefürst wiederkommt. Es wird keinen Frieden geben. Wir wissen, wie das eskaliert. Dieser Antichrist, das Tier, das hier dann in der Macht des Teufels diese Welt dann sichtbar regiert, wird diese Welt ins Chaos stürzen. Ins Chaos stürzen. Und dann wird Gott eingreifen. Dann kommt Jesus Christus wieder und zerstört das politische Weltsystem. Wir lesen das in Daniel 2, 34, 35. Wir lesen es in Offenbarung 19, 11. Und vor allen Dingen dieses Gericht der lebenden Nationen lesen wir in Matthäus 25, 31 bis 46. Und danach die weltweite Bekehrung des Überrestes der Nationen und die Teilnahme an den Segnungen des tausendjährigen Reichs. Also wir müssen wissen, was uns bevorsteht, ist Folgendes. Wir werden entrückt dem Herrn, zum Herrn, und er wird uns mit in den Himmel nehmen und wir werden die Hochzeit mit ihm feiern und werden vorbereitet für das tausendjährige Reich, mit ihm wiederzukommen in Herrlichkeit und mit ihm zu regieren. Das ist die Vorbereitungszeit. Auf der Erde kommen die Gerichtsschläge Gottes. Lies mal Offenbarung. Schreckliche Gerichtsschläge, zentnerschwere Hagelkörner werden runterfallen. Gott wird mit seiner Geduld am Ende sein. Die große Drangsal für Israel wird beginnen und die Gerichtsschläge Gottes über diese Welt, über die Menschen, die ihn abgelehnt haben, nichts von ihm wissen wollten, ihn wegdiskutiert haben oder ihm einfach nicht gehorsam waren oder so gelebt haben, als gäbe es Gott nicht. Schreckliches Gericht. Und diejenigen, die in Matthäus 25, 31, lies bitte dieses Gericht unseres Herrn Jesus Christus über die lebenden Völker, die dann lebenden Nationen. Israel haben wir gerade gesehen, wird er aus allen Völkern sammeln und wird dann, weil sie sich zu ihm bekehren, die werden dann in das tausendjährige Friedensreich hineingehen. Aber was ist mit den Nationen? Der größte Teil der Nationen wird vernichtet beim Wiederkommen des Herrn. Der liebe Gott, ja, der liebe Gott, lies es mal in der Offenbarung. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sagt uns Gott in seinem Wort. Und das ist, Geschwister, unfehlbar die Wahrheit. Es kommt so. Wir lesen es, damit wir es verstehen, sagt Jesus persönlich. Es wird sein wie zur Zeit Noah. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten. Gott hat sie nicht interessiert. Fast 100 Jahre hat der Gerechtigkeitsprediger Noah gesagt, kehrt um, tut Buße. Ne, die haben ihn verlacht. Und dann ist die Flut gekommen und hat alle vernichtet, alle, bis auf Noah und seine Familie. Aber die Menschen glauben es nicht, obwohl das schon mal passiert ist. Sie glauben es nicht. Gott gibt es gar nicht. Evolution, komm, hör auf mit dem Schmarrn. Aber es wird sie treffen in einem Augenblick. Und danach dann diejenigen, die in Matthäus 25, 31 bis 46, als die Schafe, als die Lämmer bezeichnet werden, die werden in das tausendjährige Friedensreich hineingehen. Das ist nur ein minimaler Prozentsatz der Menschen, die dann leben. Alle anderen werden bei diesem Gerichtsschlag vernichtet. Gott wird sie in den Feuersee werfen. Jesus Christus wird sie in den Feuersee werfen. Der Teufel wird von einem Engel gepackt und für 1000 Jahre gebunden. Im Abgrund. Und dann wird Frieden sein auf der Erde. Und diejenigen, die das glorreiche Recht haben, in dieses Friedensreich als lebende Menschen hineinzugehen, aus den Nationen, aus Israel, die werden Frieden erleben. Und wir werden mit Jesus Christus in Herrlichkeit über dieses Universum regieren. Offenbarung 19,11: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftigkeit, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Wir lesen in der Offenbarung, ein Wort aus seinem Mund wird das gesamte politische Weltsystem zerstören. Verstehen wir, Geschwister, wenn Gott sein Wort wegnimmt, fällt das ganze Universum in sich zusammen. Das ganze Universum wird durch das lebendige Wort Gottes aufrechterhalten. Dieser Stuhl da, der fällt in sich zusammen, wenn Gott sein Wort wegnimmt. Alles, was wir sehen, existiert nur, weil Gott es am Leben erhält, jede Sekunde. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftigkeit, das ist Jesus Christus. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Gott führt Krieg. Jesus wird als Kriegsherr wiederkommen. Ja, wenn er das dritte Wiederkommen hat, das dritte Wiederkommen. Das erste Wiederkommen als Opferlamm, das zweite uns zu sich zu holen in den Himmel, in die vorbereiteten Wohnungen, in das Haus des Vaters. Und das dritte, er führt Krieg in Gerechtigkeit. Er wird das politische Weltsystem zerstören. Nationen richten und Israel wird sich bekehren. So, zum Schluss wollen wir Hoffnung und Ermutigung mitnehmen. Wir wissen insbesondere aus Offenbarung 20,4, dass wir mit unserem Herrn Jesus Christus für 1000 Jahre in seinem Friedensreich mit ihm herrschen werden. Offenbarung 20,4, schau mal, lies mal mit mir. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf. Das sind wir, das bist du und ich, wenn du ein wahrer Gläubiger bist. Und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen deren, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Wir lesen hier über diejenigen Christen oder Menschen, die bei der Entrückung nicht dabei waren, die sich aber jetzt in diesen 7 Jahren der Gerichtsschläge, des Zorngerichtes Gottes, zu Gott bekehren und das Tier nicht anbeten werden, die werden enthauptet werden. Enthauptet werden. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Diese Märtyrer in der Trübsalzeit, die werden auch einen verherrlichten Leib bekommen und dann mit uns und mit dem Herrn wiederkommen. Aber das nächste Ereignis, das wir erwarten, ist nicht, dass der Herr als Krieger in Gerechtigkeit erscheint. Das nächste Ereignis, das wir erwarten als wahre Gläubige, ist die Entrückung der wahren Gläubigen in Christus. Wir wissen, dass diese Erde das Zorngericht Gottes zu erwarten hat, und zwar in der sogenannten Trübsalzeit, die, wie wir wissen, 7 Jahre dauern wird. Vor diesem Zorngericht errettet uns der Herr Jesus. Viele im Leib Christi oder im sogenannten Leib Christi, viele Gläubigen glauben, wir müssten durch die Trübsalzeit gehen. Aber ich werde dir das jetzt im nächsten Vers beweisen, dass das falsch ist. Vor diesem Zorngericht, dieser Trübsalzeit, den Gerichtsschlägen Gottes, der Drangsal Jakob, für Israel und für die Nationen das Gericht Gottes, vor diesem Zorngericht errettet uns der Herr Jesus, indem er uns zu sich holt, sodass wir in dieser Zeit mit ihm im Himmel sein werden, um vorbereitet zu werden, um nach der Trübsalzeit mit ihm in Herrlichkeit zu kommen und mit ihm zu regieren. Das ist unsere Hoffnung, Geschwister. Und ich bete, dass du und ich, dass wir das wirklich glauben können, dass dies unsere lebendige Hoffnung wird, dass wir uns nicht niederschlagen lassen von irgendwelchen Ereignissen, die Gott zulässt, damit sie uns zum Besten dienen. 1. Thessalonicher 1,9 liest mit mir das Wort Gottes, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ja, das ist nochmal eine falsche Meinung der Wohlstandschristen, dass Gott nur dafür da ist, zu liefern, was sie möchten. Aber er hat uns deswegen erkauft, dass wir dem wahren Gott dienen. Wir sind für Gott da, nicht umgekehrt. Manchmal hat man den Eindruck, manche Zeitgenossen, die sich Christen nennen, glauben, Gott wäre für sie da. Aber du hast Gott nicht erkauft. Ich auch nicht. Gott hat dich erkauft, wenn du den Preis bezahlt hast. Dein elendes Leben hingegeben, um ein neues Leben zu empfangen. Also, wir haben uns zu Gott bekehrt, um ihm, dem lebendigen und wahren Gott, zu dienen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Berufung. Ihm zu dienen. Und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Schauen wir hier, haben wir es ganz klar. Der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und die Schrift spricht so klar und eindeutig von dem Zorngericht Gottes in dieser Trübsalszeit. Und da sagt der Apostel Paulus im Schreiben im ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 10, dass wir den Sohn aus den Himmeln erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. 4,15, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also diejenigen, die unter der Erde schlafen, die wahren Gläubigen, die in Christus entschlafen sind, die jetzt unter der Erde ruhen mit ihren Körpern, aber deren Geister im Himmel sind, denen werden wir nicht zuvorkommen, die wir noch leben sollten, wenn der Herr wiederkommt. Wir wissen es ja nicht, wann das ist. Du wirst dem nicht zuvorkommen, sondern zugleich werden wir. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus, das ist wichtig, die Toten in Christus, die anderen nicht, werden zuerst auferstehen. Die anderen ruhen während dem tausendjährigen Reich noch und dann, bevor die Ewigkeit beginnt, ist das Gericht über die Völker vor dem großen weißen Thron. Und dann werden die in den Feuersee geschmissen und der Satan und der Tod endgültig. Tod wird nicht mehr sein. Kein Geschrei, kein Schmerz, kein Leid. Gott wird abwischen alle Tränen. Amen. Das ist so herrlich. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Wo der Herr ist, werden wir sein. Wenn er im Himmel ist, werden wir im Himmel sein. Wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, kommen wir mit ihm in Herrlichkeit. Wenn er regiert über diese Welt, werden wir mit ihm regieren. Wir lesen im Lukas-Evangelium bezüglich der anvertrauten Pfunde, dass derjenige, der mit den 10 Pfunden 10 Pfunde dazugewonnen hat, den wird der Herr über 10 Städte setzen. Das korreliert hier mit dieser Prophetie, Geschwister, verstehen wir? So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten, Geschwister, das ist es, was ich uns mitgebracht habe, dass wir eine Ermutigung haben, dass wir wissen, was auf uns zukommt, dass wir wissen, das nächste Ereignis für uns ist die Entrückung dem Herrn entgegen, dass er uns mitnimmt in das Haus des Vaters. Lies mal Johannes Evangelium, das ist so herrlich, wo der Herr das alles sagt, insbesondere Johannes 17. Offenbarung 22,20, der diese Dinge bezeugt, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Amen. Freust du dich, Micky?
Was?
Halleluja. Groß ist unser Gott, Herr der Herrlichkeit. So, wir schalten dann um, verabschieden uns von denjenigen, die nachher dann die Aufzeichnung anschauen. Wir freuen uns, dass uns Gott so viel Offenbarungslicht gibt, Geschwister, und dass wir so bevorzugt sind, dass wir das Wort Gottes so hören dürfen, dass der Geist Gottes uns diese Geheimnisse offenbart, dass wir die verstehen dürfen und dass wir diese Geheimnisse für uns mitnehmen als lebendige Hoffnung. Das ist mein Gebet. Seid gesegnet in Jesu Namen. Alles Gute.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.